Willkommen beim Adi-Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tarik Abunay.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres AD-Podcasts. Mein Name ist Marco Büter. Ich bin bariatrischer Chirurg hier in der Schweiz in Männedorf am wunderbaren Zürichsee und stolzer Mitbegründer der Praxis Viscera Med. Wie immer bin ich nicht alleine und werde auch heute begleitet von meinen wunderbaren Partnern und Mitmoderatoren Andreas Thalheimer.
Hallo, liebe Leute an den Endgeräten. Ich grüße euch und bin froh, heute wieder dabei zu sein.
Und Tarik Abunay.
Ja, ich begrüße euch auch alle und sitze hier fest auf Zypern. Aber es gibt das ein Schlechteres.
Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb wir das Gespräch mit der Frauke heute getrennt von dem Intro aufgenommen haben. Ihr werdet gleich feststellen, dass die Tonverbindung nicht ganz optimal war zu dem Zeitpunkt der Aufnahme, ist für Tarik nicht ganz so einfach war, die technischen Voraussetzungen so zu schaffen, wie wir es gewohnt sind. Also seht es uns nach. Der Tarik ist in Zypern fest sitzend und direktes Opfer der Entwicklungen rund um den Iran und den Anschlägen. Und mit diesem Hinweis gebe ich gerne weiter auf die Aufzeichnung und zum Gespräch. Viel Spaß beim Hören. Viel Freude. Bis bald. Frauke, gut siehst du aus. Wie geht's dir?
Danke. Ja, mir geht's ganz gut. Und wie geht's euch?
Uns geht's auch.
Du siehst auf jeden Fall aus wie das strahlende Leben. Ich meine, die Zuhörerinnen und Zuhörer können das ja nicht sehen, aber müsstest du uns mal ein aktuelles Foto schicken, dann würden wir das in die Shownotes packen, weil, also du siehst toll aus.
Wie läuft's denn die letzten Wochen seit unserem letzten Gespräch? Erzähl mal ein bisschen.
Also inzwischen habe ich 26 Kilo abgenommen, aber es ist schon wirklich deutlich langsamer gegangen.
Audio-Kommentar, die OP ist jetzt, nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, 16 Wochen her, ja, oder?
Genau, ungefähr. Ja,
26 Kilo in 16 Wochen.
Ja, das war erstmal komisch, ne? Also weil ganz lange wirklich gar nichts ging. Jetzt so die letzten ein, zwei Wochen habe ich nochmal 2 Kilo verloren. Aber es ist ein großer Unterschied zum Anfang. Da war es einfach deutlich schneller und da konnte ich wirklich jeden Tag auf die Waage steigen und hatte irgendwie so ungefähr ein halbes Kilo runter. Und daran muss ich mich jetzt gewöhnen. Schaff's aber dafür immerhin, mich deutlich weniger oft zu wiegen.
Gerade mal fragen, wie machst du das denn?
Jetzt nur noch ungefähr jede Woche. Ich habe aber auch angefangen, jetzt meine Maße zu nehmen, damit ich einfach sehen kann, was tut sich denn noch aufgrund des Sports und des Krafttrainings, den ich mache. Das kann man ja manchmal auf der Waage vielleicht gar nicht so sehen.
Was meinst du mit, ich muss mich daran gewöhnen? Also macht dich das unsicher? Fühlt sich das irgendwie, macht sich jetzt Sorge breit, du kannst nicht genug abnehmen? Oder was meinst du? An welches Gefühl musst du dich gewöhnen?
Ja, total. Also das war ja wirklich lange so, dass das so schnell ging und dann war auf einmal sehr, sehr lange ein Stopp drin. Und dann dachte ich, oh hoppla, also passiert da jetzt überhaupt noch was? Da kam einfach Unsicherheit hoch, ne, ob das jetzt bei mir schon Schluss ist, so in die Richtung. Und zudem haben sich meine Essgewohnheiten, ne, auch ein bisschen verändert. Da muss ich gerade wirklich aufpassen, weil ich festgestellt habe, ich kann zwar nicht so viel auf einmal essen, aber hintereinander geht es schon. Und da haben mir diese festen Essenszeiten, die ich am Anfang hatte, ne? Also 3-4 Mahlzeiten am Tag, das hat mir wirklich geholfen, da Struktur zu haben und dann auch wirklich aufzuhören. Und es hat sich jetzt so langsam eingeschlichen, dass ich dann einen Teller vor mir habe, den ich nicht schaffen würde und den stelle ich nicht gleich weg, sondern dann steht er vielleicht neben mir und dann kann ich eine halbe Stunde später nochmal was davon essen und das versuche ich mir jetzt sofort wieder abzugewöhnen, weil das ja wirklich nicht so super ist.
Aber das klingt ja so, wie wenn das relativ einfache Maßnahmen wären, um dein Verhalten wieder ein bisschen zu modifizieren. Du sagst, sonst das sonst auch gemacht, 3 Mahlzeiten am Tag, fest strukturiert, vielleicht sogar zu festen Uhrzeiten, was ja viele unserer Patienten gerade in den ersten Wochen und Monaten nach der Operation machen. Was glaubst du, hat dazu geführt, dass du da jetzt so eine Art Schlendrian einziehen hast lassen? Wenn man das überhaupt so sagen kann.
Ja, kann man schon so sagen. Also, dass ich mich relativ schnell umgestellt habe, also das ist alles einfach schon so normal geworden und dann habe ich einfach nicht mehr so bewusst darauf geachtet wie am Anfang. Ne, also um 16 Uhr nehme ich jetzt meine Mahlzeit zu mir, sondern dann eben, wenn ich nach Hause komme und dann eben nochmal, weil das Gericht vielleicht so lecker ist und auch, ja.
Machst du den Tagesplan? Hast du da was aufgeschrieben?
Den habe ich eigentlich, genau, aber da muss ich mich gerade einfach wieder besser dran orientieren.
Aber ich glaube, Frauke, um das jetzt mal so aus Patientensicht zu kommentieren, die Phase, die du jetzt gerade hast, ich glaube, die hat jeder nach der Operation. Das ist ja, im Grunde genommen ist das ja vom Denken her, du wirst operiert, dann hast du Angst überhaupt zu trinken und zu essen, weil du irgendwie als Laie denkst, also auf jeden Fall bei mir war es so, vielleicht geht da irgendwas auf oder sowas, weißt du, das ist so ganz komische Gedanken. Dann isst du sehr, sehr wenig und dann kannst du irgendwann wieder etwas mehr essen und dann versuchst du das natürlich. Ich meine, das hat ja einen Grund, dass du dich hast operieren lassen. Also, und der Grund ist ja, dass du zwar abnehmen willst, aber dass du es alleine nicht schaffst. Und wenn du jetzt natürlich wieder, ich glaube, das ist ganz normal, dass man irgendwie mal versucht, das ein oder andere dann zu testen. Ne? Bei mir war es ja die Bockwurst ziemlich schnell, ne, danach. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, eine Phase, die hat jeder und das wird auch wieder anders.
Darf ich nochmal fragen, Frauke? Also dein Ausgangsgewicht war wie?
109
Kilo. Also sagen wir 110 und abgenommen hast du 26 Kilo in 4 Monaten. Das ist mehr als 20%. Ja, wir sind ja fast 25%. Das ist schon mal für sich für 4 Monate ein fantastisches Ergebnis. Das darf man schon mal festhalten. Ich bin ein bisschen neugierig auf das, was du gesagt hast, weil du sagst, du kannst essen. Nach meiner Wahrnehmung gibt es ja einen Unterschied zwischen können und wollen oder mögen. Also, wenn wir jetzt mal Hunger oder Appetit oder Lust zu essen zusammenfassen als Motivation, Kalorien zu sich zu nehmen. Das klingt ein bisschen technischer, aber am Ende ist es das, oder? Also hast du dann Hunger, wenn du den Teller dann nach einer halben Stunde nochmal angreifst? Oder richtig Appetit? Denkst du, boah, ey, ich brauche jetzt was zu essen? Oder ist das irgendwie auch ein Stück weit back to the Old Habits, weißt du, Old Habits die hard. Ist das irgendwie so eine Gewohnheit? Ich kann so einen Teller nicht stehen lassen. Brauchen tue ich es nicht, aber jetzt steht es ja irgendwie da. Dieses Können, oder? Dieses so, wann hörst du auf zu essen aktuell? Wenn du nicht mehr magst, wenn du keinen Hunger mehr hast oder wenn nichts mehr reinpasst? Was ist für dich das Stoppsignal?
Also Hunger habe ich auf keinen Fall, wenn ich dann weiter esse. Also den habe ich auch wirklich sehr selten inzwischen. Aber es ist, wie du gesagt hast, ne? Also dieses Können, da ist noch eine halbe Schüssel übrig. Es schmeckt so lecker. Es ist jetzt nun mal da. Ich kann es essen. Und es ist auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, wirklich sind alte Gewohnheiten mit Stress verbunden. Ne? Ich habe im Moment einfach sehr viel, ich bin sehr gestresst, merke ich. Und
jetzt beruflich oder was meinst du?
Beruflich. Und das merke ich auch an meinen Essgewohnheiten.
Wenn du jetzt beschreibst, wie du isst, oder? Also wir haben ja die ein oder andere Folge auch mit den Kollegen des CAP, des Kompetenzernährungszentrums für Ernährungspsychologie in Zürich gemacht. Da ist ja das Stichwort immer Mindful Eating. Urge Surfing ist mal ein Begriff, der in dem Zusammenhang gefallen ist. Und da die Kolleginnen haben uns ja gesagt, es ist ganz wichtig, am Anfang sich bewusst hinzusetzen, langsam zu essen, zu kauen, die Signale zu spüren, die da kommen. Also ist Essen eine Haupttätigkeit oder ist das inzwischen bei dir so eine Tätigkeit, die so ein bisschen unbewusst nebenbei läuft?
Ja, leider hat sich das wieder eingeschlichen, dass das so unbewusst nebenbei läuft. Und ja, da muss ich jetzt gerade einfach wirklich gucken, dass ich das wieder einführe, ne? Dass ich mir wirklich was koche, was vielleicht lecker, aber auch gesund ist und ich mich dann wirklich an den Esstisch setze und nichts nebenher schaue oder sowas.
Das führt mich schon natürlich auch gleich zu der Frage, bist du jetzt 4 Monate nach der Operation in irgendeiner Art von Mitbetreuung? Hast du professionelle Unterstützung, Ernährungsberatung, Ernährungskonsulting oder bist du momentan alleine unterwegs?
Ich bin im Moment alleine unterwegs. Also eigentlich hätte ich ja eine Nachsorge gehabt nach 3 Monaten, hatte jetzt aber lange Zeit auch kein Auto, war ein bisschen umständlich für mich, auch dahin zu fahren. Das ist schon auf nochmal.
Frauke.
Was mache ich?
Nichts, was. Okay, also es liegt nicht an der Klinik. Ja, das können wir sagen. Ne?
Nein, ich wollte nur durch meinen Audiobeitrag signalisieren, dass so ein Nachsorgetermin natürlich wichtig ist, oder? Das ist ein wichtiger Termin. Da geht es ja nicht nur um Blutwerte und so. Und ich habe Frauke deswegen gesagt, weil ich dir signalisieren wollte, dass das nicht gut ist. Ja? Warum hat das denn nicht geklappt? Warum? Also auch, das ist ja, also dürfen wir ja drüber sprechen, Frauke, das gehört ja auch dazu. Das ist ja auch die Versorgungsrealität, oder? Wir sagen immer, Nachsorge ist wichtig, aber das hat natürlich 2 Seiten. Also die Zentren, die es anbieten und die Patienten, die es wahrnehmen. Offensichtlich hattest du ja, und das meine ich wirklich wertfrei, es geht hier nicht um böse, 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 aber du hattest ja offensichtlich in deiner Prioritätenliste, war das ja zu der Entscheidung nicht weit oben. Also du hast ja gedacht, ist es mir jetzt so wichtig, dass ich mir jetzt irgendwie ein ÖV-Ticket besorge, um dahin zu fahren? So wichtig war es ja nicht. Warum war das so? Warum hast du das als nicht so wichtig eingeschätzt in dem Moment, wenn du das beschreiben müsstest? War ja klar, dass wir danach fragen, spätestens bei dieser Episode.
Das ist wirklich eine gute Frage. Also
du bist ja nicht allein.
Ich habe mich einfach gedanklich schon mal nicht so viel damit auseinandergesetzt, dass das bald ansteht und dann waren die 3 Monate schon rum und dann habe ich gedacht, dann mache ich das eben, dann vereinbare ich den Termin später und das hat sich dann eben so verschoben. Und ja, und auf der anderen Seite ging es mir einfach so gut, dass ich es vielleicht einfach auch nicht für so wichtig empfunden habe, dass ich das dann eben sofort mache.
Ja, wahrscheinlich. Klassische Hannibal-Phase.
Genau, ich glaube, das ist ja so ein Ding, so mir tut nichts weh und dann ist ja alles in Ordnung, so ungefähr, ne? Aber ich glaube, dass, also ich, habe ja auch sehr wenig Betreuung gehabt nach meiner Operation. Ich glaube aber, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass alleine, dass du auch mal jemanden Feedback gibst. Ich meine, nicht jeder Patient macht ja mit uns einen Adi-Podcast und kann dann so Rückfragen stellen, ne? Und ich glaube aber, diesen ständigen Kontakt, ich glaube, das wäre schon wichtig.
Ja, ich glaube das im Grunde auch, aber ich merke auch, also ich denke, es würde mir deutlich leichter fallen, mich darum zu kümmern, wenn von dem Zentrum auch nochmal irgendeine Art Annäherungsversuch oder eine Einladung oder was ich kommen würde. Und ich weiß, dass das bei euch ja so ist. Und in Deutschland ist das nicht zwangsläufig üblich, was ich so mitbekommen habe. Ist das so oder?
Annäherung meinst du?
Ja, oder überhaupt eine Einladung zu einem Termin oder irgendeine Art Kontaktaufnahme.
Aber du hattest doch einen Termin, oder? Du hattest doch einen Termin vereinbart.
Ich hatte keinen Termin.
Ah, du bist aus dem Krankenhaus rausgegangen und hattest jetzt keinen festen Nachsorgetermin.
Genau.
Aha. Okay, und hattest du danach gefragt oder haben die gesagt, wir melden uns schon? Ist das jetzt so ein organisatorisches Versäumnis von dem Zentrum oder?
Also ehrlich gesagt, das ich bin mir nicht so sicher. Also es hieß, in 3 Monaten können wir einen Nachsorgetermin machen. Und also nicht hört sich das so an, als hätte ich mich darum schon kümmern sollen.
Aha. Und deine Hausärztin ist die oder dein Hausarzt, ist der irgendwie Teil der Nachsorge? Weiß der das, was gemacht wurde und sagt, Mensch, Frauke, lass uns doch mal Blutentnahmen machen. Müssen wir mal auf die Vitamine schauen. Wie läuft denn das? Proteine in der Ernährung, das sind ja alles wichtige Dinge, oder? Wer hat die mit dir besprochen bis jetzt, außer wir im Podcast?
Also...
Wir sind so eine Art Nachsorge. Ja. Was sind wir? Was sind wir? Wir sind die Nachsorge hier.
Ja, genau.
Genau, also was meine Supplemente betrifft, das habe ich im Vorfeld mit Ernährungsberatung und Chirurgin besprochen, aber so Blutwerte oder sowas zu checken, das habe ich auch noch nicht.
Also nur, dass ich das nur einmal richtig verstehe, entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, wenn ich das einmal richtig verstehe, wenn du dich jetzt nicht aktiv mit dem Zentrum in Verbindung setzen würdest und würdest sagen, hey, kleiner Reminder, meine OP ist jetzt 3 oder 6 Monate her, ich würde euch gern mal wiedersehen. Dann wäre es nicht so, dass das Zentrum sich bei dir meldet oder es schickt dir keiner nach 3 Monaten einen Termin oder beim Rausgehen wurden keine 3, 6, 9 und 12 Monatstermine vereinbart, sondern es war einfach nur, hier übrigens wäre super, wenn du dich nochmal meldest.
Ja, so habe ich das verstanden. Also zumindest habe ich keine Termine bekommen. Ja.
Ja, das ist interessant. Das ist ja, schon angedeutet, das ist... Bei uns jetzt hier so anders. Die Leute gehen mit festen Terminen nach Hause für die nächsten Monate. Und ich kann mir so ein bisschen vorstellen, wie sich das jetzt anfühlt für dich. Das ist wie so, weißt du, wenn man Sport getrieben hat regelmäßig, macht dann ein paar Monate nicht mehr. Und dann fällt es wahnsinnig schwer, wieder anzufangen, weil man dann so ein bisschen das Gefühl hat, man ist nicht so fit und hat dann keinen Bock, nochmal anzufangen. Bei dir ist es jetzt so, je länger es dauert, bis du wieder einen siehst von den Kameraden aus dem Zentrum, desto ja, höher wird die Schwelle, selbst aktiv zu werden, um sich um einen Termin zu kümmern. Das ist so ein typisches Vermeidungsverhalten, das jeder von uns kennt, denke ich. Auch unsere Hörerinnen und Hörer werden sich sicherlich die ein oder andere Situation in ihrem Leben in Erinnerung rufen, in denen das ähnlich gegangen ist. Und das ist natürlich suboptimal. Das hat Potenzial, würde ich vorsichtig zum Ausdruck bringen wollen.
Mhm.
Weil das bedeutet ja, dass, weißt du, jetzt ist 3 Monate jetzt, 4 Monate schon, dann meldest du dich dort und dann haben sie natürlich alle, weil viel Betrieb ist, erst in 2, 3 oder 4 Monaten einen Termin und schon zack, sind wir bei 1 Jahr nach OP und du bist in dem ersten Jahr ohne professionelle Unterstützung. Das ist nicht gut.
Also Vermeidungsverhalten ist ja nicht gut.
Also ich werde offenbar, wenn wir nachher die Podcast-Folge beenden, mich mal mit einer E-Mail an das Zentrum wenden.
Ja, es ist erstaunlich. Also ich bin ja froh, dass wir das mal so miteinander besprechen können, weil in den bisherigen Folgen war das ja geprägt von rosa-rot, alles super, hey, tippitoppi. Also der das gehört hat, der hat das ja fast nicht mehr geglaubt, weil das alles wunderbar ist. Jetzt haben wir, also offensichtlich sind wir jetzt ein Stück weit, nach 4 Monaten kommen wir auch in der Realität an. Und ich finde es total cool, dass du da so offen drüber sprichst, Frauke. Und bevor der Eindruck entsteht, dass der Fehler nur bei dir liegt, ja, das ist wirklich nicht so. Ich muss ehrlich sagen, ich bin total überrascht, dass das in einem Zentrum so möglich ist, dass das da keine Termine vergeben werden. Das kann natürlich sein, dass das jetzt ein Einzelfall ist und gerade bei dir das so dumm gelaufen ist, dass das irgendwie ein Organisationsfehler ist. Das kann ich natürlich nicht ausschließen. Dann ist es halt einfach dumm gelaufen. Aber da wäre ich froh, wenn du uns da auf dem Laufenden halten könntest, weil das überrascht mich wirklich. Ich finde, das sollte nicht passieren. Da darf man gerade in dieser Phase die Patienten nicht alleine lassen. Und es ist so tempting, oder? Weil es läuft alles tippitoppi. Man sieht dir die Erkrankung auch nicht mehr an. Du siehst toll aus. Du hast dein Zielgewicht schon erreicht. Du wolltest mindestens unter 100 Kilo. Das hast du geschafft. Warum? Himmel voller Geigen. Wird schon passen. Fühl mich ja auch nicht krank, so wie der Tarek das gesagt hat. Aber das ist ein wichtiges Thema. Ja. Das ist, Nachsorge ist extrem wichtig. Tarek, erlebst du das denn in den Nachsorgegruppen auch häufiger? Hast du das schon mal gehört bei euren Treffen, dass jemand sagt, ich habe gar keine Termine bekommen oder oh, mir geht's doch gut, ich gehe da nicht hin oder?
Nee, also ehrlich gesagt nicht. War ich jetzt auch sehr, sehr verwundert, weil es wäre ja ein leichtes, dir nach der OP gleich 2 oder 3 Termine zu geben oder beziehungsweise Reminder reinzusetzen, dass wenn du dich nicht meldest, dass die halt auf dich zugehen. Allerdings sage ich, ja klar, also das ist ganz klar ein Fehler und ich glaube auch eine Nachlässigkeit. So kann man ja auch, es ist ja auch die Art, wie man mit Patienten umgeht. Das ist ja auch von Zentrum zu Zentrum verschieden. Aber trotzdem würde ich dir den Vorschlag machen, Frauke, dass du auf das Zentrum mal zugehst und sagst, hier, ich möchte jetzt gerne einen Termin haben.
Ja, unbedingt. Kann ich nur.
Das auf jeden Fall. Weil wenn die sich nicht melden, ist das falsch, aber trotzdem solltest du dich dann melden.
Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Ja, also ich habe inzwischen sehr starken Haarausfall und ziehe mir die Haare nach dem Duschen im Moment so strähnenweise gerade raus und da bleibt doch wahnsinnig viel in der Bürste hängen. Ne? Und das ist irgendwie, beschäftigt mich und ich merke, ich habe gerade so ein Stimmungstief und bin recht antriebslos und ich habe einfach die Frage an euch, ob das normal ist, ob das mehrere Patienten so um den Zeitpunkt nach der OP haben, ob das auch mit dem Hormonhaushalt zu tun haben kann.
Okay. Also, ich antworte erstmal auf den Haarausfall. Das ist nicht ungewöhnlich. Darüber haben wir ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, kurz vorher nochmal gesprochen. Das fängt klassischerweise in der Tat nach 3 Monaten an. Warum auch immer das nach 3 Monaten anfängt, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann nur spekulieren. Irgendwas passiert da. Ob das hormonell durch diesen schnellen Gewichtsverlust, ob das eine Folge der Mikronährstoffunterversorgung ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es in der Regel auch wieder aufhört. In der Regel dauert dieser Prozess ja so 3 bis 4 Monate maximal an. Es gibt Kollegen, die haben sich das mal unter dem Mikroskop angeguckt, so ein Haarbüschel, was da rausfällt. Und grundsätzlich ist es ja so, dass wenn ich dem Andi jetzt mal so ein Büschel Haare rausziehen würde, dann würden wir 3 verschiedene Lebensphasen der Haare erkennen. Das eine ist ein Haar, das noch wächst, also das lebt quasi noch. dann gibt es ein Haar, das noch lebt, aber nicht mehr wächst. Und dann gibt es mehr oder weniger tote Haare. Und das sind die Haare, die so oder so ausfallen. Das ist bei uns auch so. Wir verlieren ja auch jeden Tag Haare. Der Unterschied ist es, dass bei dir alle Haare, die tot sind, auf einmal auszufallen scheinen. Also, und das macht das Ganze natürlich zu so einem eindrucksvollen Erlebnis. Und das ist für Frauen natürlich noch mal viel schlimmer als für Männer. Ja, weil es natürlich auch noch mal einen ganz anderen Symbolwert hat. Also der Haarausfall an sich ist nicht ungewöhnlich, häufig, aber er ist zeitlich limitiert. Jetzt kannst du dein Nachsorgezentrum kontaktieren, die könnten dann Blutuntersuchungen machen und könnten vielleicht sehen, dass das Zinklevel in deinem Blut ein bisschen niedrig ist oder Selen oder andere Mikronährstoffe. Dann gibt's Präparate, Biotin wird da gerne rezeptiert. Ob das wirklich einen Unterschied macht oder ob es auch von alleine zeitlich begrenzt ist nach 6 Monaten, das kann ich nie wirklich abschließend beantworten. Aber Schaden tut sicherlich nicht, wenn man mal auf deine Blutwerte guckt und die dann entsprechend anpasst. Das Stimmungstief, das ist der zweite Punkt, den du beschrieben hast, das ist nicht gewöhnlich, nee. Also die überwiegende Mehrzahl unserer Patienten berichtet von so einer Euphorie, von dem Gefühl, sie könnten Bäume ausreißen. Boah, ey, super, ich kann es kaum 20 Kilo weniger. Das Leben steht mir offen. Wenn Patienten da eher so ein bisschen so, irgendwie auch blöd, das ist weniger häufig der Fall. Und auch das wäre für mich ein Grund, ein Zentrum zu kontaktieren und das mit denen zu besprechen. Hattest du denn auch vor der Operation schon gelegentlich mal so Stimmungsprobleme, wo du, sag ich mal, eher so, du hattest gerade das Wort antriebslos erwähnt, ein bisschen adynam. Ist das etwas, was du jetzt das erste Mal nach der Operation beobachtest? Oder war das auch schon nach der Operation so? Entschuldigung, vor der Operation.
Nee, das habe ich nicht das erste Mal. Also das habe ich schon immer mal wieder über die Jahre gehabt, auch in dem Jahr vor Operation. Aber gerade erscheint es mir irgendwie, ja, ungewöhnlich.
Ist das ungewöhnlich stark oder ungewöhnlich vom Zeitpunkt? Oder?
Ein ungewöhnlicher Zeitpunkt. Und ja, ich hab nicht das Gefühl, das liegt jetzt irgendwie allein an Lebensumständen.
Also ich muss dem Marco da etwas widersprechen, weil, also wenn ich mich mit Patienten unterhalte, und auch bei mir war das so, du hast, und das haben wir in der Selbsthilfegruppe auch, das besprechen wir eigentlich immer wieder, du hast nach ein paar Monaten, es läuft ja alles super am Anfang, ja, es ist alles blendend, alles ist, wie gesagt, diese Honeymoon-Phase, alles super und alles toll. Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, da geht's nicht mehr so schnell. Und dann kommt aber auch zeitgleich mit der Tatsache, dass du wieder etwas mehr essen kannst. So, und da machen sich sehr viele, also ich auf jeden Fall und Leute aus der Selbsthilfegruppe, machen sich dann Gedanken, weil dann kommt die Frage nach dem Versagen und jetzt bist du schon operiert und jetzt kriegst du es noch immer nicht hin, jetzt hast du einen Stillstand und so weiter und so fort. Also ich nehme das so wahr, dass sich Patienten diese Fragen schon stellen, wenn sie das erste Mal so ein Plateau erreichen.
Ist das denn eine Frage, die du dir aktuell stellst?
Jetzt gerade aktuell nicht mehr, aber habe ich gehabt, als ich diese längere Phase hatte, das waren sicher so 3-4 Wochen, wo wirklich nicht viel runterging. Und auch eben, was ist mein Anteil daran? Auf jeden Fall.
Es ist erstaunlich immer zu sehen, dass man von den messbaren Werten ja eigentlich einen sehr zufriedenstellenden Zustand hat. Und das aber doch widerspricht mit dem subjektiv empfundenen Erleben. Also dieser Widerspruch, das ist dann, das sehe ich schon auch bei unseren Patienten manchmal, dieser großes und hohes Maß an Verunsicherung sind, obwohl es messbar ist, dass alles im grünen Bereich ist.
Und trotzdem bleibt diese Diskrepanz zwischen, ja, zwischen dem, was man messen kann und dem, was man fühlt.
Ja, das, also dann lass mich das ein bisschen präzisieren. Ich finde es zu dem aktuellen Zeitpunkt 4 Monate nach der Operation ungewöhnlich. Weil normalerweise ist ja der Gewichtsverlust, und klar gibt es da eine große Variabilität zwischen den unterschiedlichen Patientinnen und Patienten, die wir operieren, aber so der Gewichtsverlauf ist ja relativ dynamisch innerhalb von, ja, 9 bis 15 Monaten, sag ich mal. Das würde ich mal so als Zeitfenster sagen. Solange das Gewicht runtergeht, ist es eigentlich auch für die meisten Patienten okay. Und das, was du jetzt beschreibst, das würde ich eher so in diese Stagnationsphase verorten, die so nach 12 Monaten kommt. Aber mein Eindruck ist schon, die Patienten, Andi, die wir nach 3 Monaten in der Sprechstunde sehen, die sind in einer anderen Stimmungssituation als nach 12 Monaten. Das, was ihr jetzt beschreibt, das würde ich klar so auf, hey, Gewichtsstabilität geht nicht weiter, vielleicht sind sogar schon 1-2 Kilo wieder hoch. Ich hätte das später erwartet und nicht nach 4 Monaten.
Es ist halt auch so, dass unsere Patienten zu so einem Zeitpunkt schon 2-mal im professionellen Zentrum waren und dass da schon auch so ein bisschen Austausch und Kommunikation war und wie geht's und läuft alles. Also so ein bisschen hin und her, Feedback. Ich habe den Eindruck, Frauke, dass du momentan einfach ein bisschen allein auf weiter Flur bist. Du bist operiert und jetzt, ja, kümmert sich keiner so richtig, das ist das eine, und das interessiert vielleicht auch keinen so richtig, sonst würde sich jemand kümmern, und möglicherweise hast du auch nicht direkt ständig jemanden, mit dem du das kommunizieren und thematisieren kann. Also es ist so ein bisschen Feeling of being lost, und das scheint mir, muss geändert werden. Das ist jetzt die Aufgabe der nächsten Wochen. Hast du mal nachgedacht oder darüber, ja, gegrübelt, ob du in sowas wie eine Selbsthilfegruppe gehst?
Nee, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das war bisher, habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass ich das brauche, aber das ist jetzt ein guter Impuls. Und ich werde darüber nachdenken, ob das vielleicht ein guter
Impuls ist. Gibt in deiner Gegend ja sicherlich auch größere Selbsthilfegruppen. Das ist ja auch. Was sind ja ganz, ganz viele Gruppen in der ganzen Gegend da.
Einfach mal Roberta anschreiben. Grüße gehen raus, ne, an Roberta. Die ist ja sehr gut vernetzt da in Frankfurt, Aschaffenburg und dort überall, ne. Also eine Selbsthilfegruppe kann auf jeden Fall unterstützen, weil da bist du immer mit Gleichgesinnten, und ja, das kann ja auch sehr, sehr helfen, denke ich. Und wend dich an dein Zentrum.
Ja, das mache ich unbedingt, ja. Das habe ich mir schon aufgeschrieben.
Ja. Ist denn irgendwas auch, also wir haben jetzt über, sagen wir mal, Haarausfall gesprochen, wir haben so ein bisschen über Unsicherheit, Stimmung ist nicht so ganz tippitoppi im Moment. Das mit dem Essen zu steuern fällt dir im Moment noch ein bisschen schwerer als initial gedacht, oder du merkst, du kommst so in altere Rhythmen und Muster, fällst du wieder zurück. Gibt es denn auch irgendetwas, was du jetzt mal so positiv bewertest, aktuell?
Ja.
Was denn?
Immer noch ganz viel. Zum Beispiel, das habe ich ja auch vor OP gesagt, dass ich mich da mit am meisten drauf freue, auf Kleidung, neue Kleidung. Und ich passe jetzt einfach in Größe 40 rein, und das ist für mich so unglaublich einfach. Weil ich hatte vor wenigen Monaten einfach noch Größe 48 und ich kann ganz andere Sachen wieder tragen und mich selbst ausdrücken über meine Kleidung, und mich fühle mich einfach schön, wenn ich gut angezogen bin, und das ist so ein gutes Gefühl. Ja.
Ah, schön. Das ist gut zu hören. Das freut mich. Und auch wenn wir nur einen kleinen Ausschnitt von dir sehen, das sieht man auch. Ja. Was denn sonst noch? Einkaufen, also Klamotten?
Ja, ich traue mich eben auch einiges mehr. Ich gehe wieder regelmäßig in die Therme im Moment. in die Sauna auch. Das wäre undenkbar gewesen vor OP. Das hätte ich mich überhaupt nicht getraut. Da wäre ich viel, viel zu unsicher gewesen. Das ist einfach was, was ich gerne mache und wo ich einfach wirklich gut entspannen kann. Und meine Gelenkschmerzen sind viel weniger. Das ist so entlastend. Ich habe nicht mehr jeden Morgen Knieschmerzen. Ja, und meine Haut ist auch ein bisschen besser geworden inzwischen. Ich habe eine Hauterkrankung, Schuppenflechte, Psoriasis. Genau, und die ist auch
für
deutlich.
Hörerinnen und Hörer, so eine Psoriasis kann eben auch die Gelenkschmerzen mit verursachen. Und das ist bei Frauke vorher schon bekannt gewesen. Das hat sich erfreulicherweise ja alles super gebessert. War ja mit auch ein Grund, die stetigen Gelenkbeschwerden, dass du dringlichen, signifikanten Gewichtsverlust anstreben wolltest. Aber so alles in allem ist das jetzt eine interessante Phase, muss man sagen. Viele, viele positive Sachen, die du jetzt erwähnt hast noch zum Abschluss hin, das ist super. Aber auch ein paar Dinge, die Beachtung verdienen und an denen es sicherlich zu arbeiten lohnt. Also Hausaufgabe ist klar, Kontakt mit deinem Zentrum, und das werden wir bei der nächsten Folge sicherlich nochmal aufnehmen.
Ja, ich bin gespannt, ja, auch was du berichtest, wie die reagieren, dass du keinen Termin hast, ob das normal ist oder nicht, das würde ich gern nochmal raushören, muss ich ehrlich sagen, ja.
Ja, da werde ich mal nachhaken, ja.
Ja, unbedingt. Ja, super. Dann bedanken wir uns bei dir, Frauke, für die ehrlichen Einblicke, auch in die Bereiche, die vielleicht nicht ganz so optimal sind, und es macht auch nicht immer ganz so viel Spaß, vielleicht über diese Bereiche zu sprechen. Und du hast das super gemacht. Das erhöht den Wert dieser Folgen ungemein. Und ich kann mir vorstellen, dass das für viele unserer Hörerinnen und Hörer auch gut ist zu hören, dass sie da nicht alleine sind. Dass das Situationen sind, die nicht ungewöhnlich sind, und dass man da ja auch Hilfe in Anspruch nehmen darf und auch soll. Und dass es auch zum Zentrum dazugehört, die Hilfe dann anzubieten. Das möchte ich auch in aller Deutlichkeit nochmal sagen. Und zwar proaktiv, nicht reaktiv, sondern proaktiv. Wünschen dir alles Gute, Frauke, für die nächsten Wochen und Monate, und bis bald auf diesem Kanal.
Bis bald, vielen Dank.
Danke euch auch, bis bald.
Okay, tschüss.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.